Verehrte Frau Marschallin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen liebe Nominierte. Im Gegensatz zur Frau Marschallin kenne ich die Siegerinnen oder Sieger noch nicht. Also ich kann hier ganz befreit auftreten. Ich bin der Wojewodschaft Lubiskie, der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Robert-Bosch-Stiftung außerordentlich dankbar für diese Einladung, hier in einer sehr repräsentativen Art und Weise bei den deutsch-polnischen Medientagen mitzuwirken. In meiner nun 59-jährigen beruflichen Laufbahn habe ich schon das eine oder andere Amt ausüben dürfen, aber ich darf Ihnen bekennen, Ehrenbotschafter war ich noch nie. Deshalb kann ich nur sagen, es ist wunderbar, auch im gesegneten Alter auf diese unerwartete Weise Karriere zu machen. Nichts ist unmöglich, wie es ja ein schöner Werbespruch immer wieder sagt. Das Schöne an meinem Auftritt ist zudem, dass ich völlig ohne Druck hier sprechen kann, im Gegensatz zur Eröffnungsrede und zu den Diskussionen wird meine Rede in einem Fragebogen nicht bewertet, also ich kann hier frei von der Leber weg reden. Als Journalist bin ich natürlich zu Aufrichtigkeit und Wahrheit verpflichtet, deshalb möchte ich gleich ein Bekenntnis ablegen. Ich habe an meiner Eignung als Ehrenbotschafter hier zu fungieren doch ein wenig gezweifelt, denn meine Kenntnisse der polnischen Presse sind alles andere als à jour und auch meine Beobachtung der deutschen Berichterstattung über Polen war in den letzten Jahren nicht besonders intensiv. Sie haben es vorhin gehört, meine Aufmerksamkeit war in den letzten Jahren etwas abgelenkt durch eine andere Aufgabe als Chef der europäischen Kulturhauptstadt Europas Essen für das Ruhrgebiet, sollte ich Europa und die Welt von einem Tatbestand überzeugen, der den Menschen in meinem eigenen Land völlig unbekannt war. Ich hatte den Auftrag, das Ruhrgebiet als Kulturmetropole internationalen Rangs zu präsentieren. Auf diesem Feld hatten wir bis dahin etwa den Ruf wie in Polen Nowa Huta. Es ist zu meiner Verwunderung dann doch gut gegangen und deshalb habe ich die Unverfrorenheit besessen, auch diese repräsentative Aufgabe hier in Zielona Góra wahrzunehmen. Bei der Prüfung meiner Biografie habe ich überdies festgestellt, dass es doch eine Reihe von Bezugspunkten in meinem Leben zu Polen gibt. Der Herr Generalkonsul von Breslau hatte mich vorhin schon darauf angesprochen. Das fängt nämlich schon in meiner Kindheit an. Meine Mutter und ich waren nach Parkwitz bei Liegnitz evakuiert worden, nachdem unsere Wohnung im Bombenhagel auf Essen völlig zerstört worden war. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich habe sie auch später wieder besucht, aber unser Aufenthalt damals in Niederschlesien wurde durch den Anmarsch der Roten Armee auf 2 Jahre verkürzt. Was habe ich sonst zu bieten, was die deutsch-polnischen Beziehungen angeht? Ich habe 2 Schwiegertöchter aus Polen, bin sehr glücklich darüber, mit ihrer Liebenswürdigkeit und ihrer Bildung sind sie eine unglaubliche Bereicherung unserer Familie. Die besten Taten, die meine Söhne bis dahin begangen haben. Es gibt noch was zu beklatschen, und dieser Grund ist aktueller Art. Ohne die 3 polnischen Spieler Blaszczykowski, Lewandowski und Piszczek wäre meine Lieblingsmannschaft Borussia Dortmund niemals deutscher Fußballmeister in dieser Zeit geworden. Also dafür bin ich Ihnen auch außerordentlich dankbar. Aber auch in meinem Beruf hat Polen eine nicht unbeachtliche Rolle gespielt. Ich war dabei, als Willy Brandt Ende 1966 gegenüber einer kleinen Journalistenrunde seine Vision von einer mutigen Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland offenbarte. Er sagte damals, es muss uns gelingen, zu Polen ein gleich gutes Verhältnis wie zu Frankreich herzustellen. Der Schlüssel dazu liege in Moskau. Das war mitten im Kalten Krieg eine mehr als ausgefallene Idee. Ich war als junger Mensch höchst begeistert davon und wurde als Journalist ein entschiedener Verfechter der Ost- und Entspannungspolitik. In meinem Berufsleben, Sie hatten es vorhin gehört, hatte ich das Privileg, auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zu arbeiten. Zunächst habe ich über die NATO und die EWG, die Vorläuferin der heutigen Europäischen Union, aus Paris und Brüssel berichtet. Später war ich Korrespondent in Ost-Berlin und in Moskau, wo ich nicht nur Brezhnev interviewt habe, sondern zum ersten Mal auch Dissidenten die Möglichkeit gegeben hatten, über Fernsehen sich an das internationale Publikum zu wenden. Anschließend kamen die Stationen in Washington und New York. Polen kam für mich ins Spiel, als ich das Land damals 1988, 89 vom Sowjetimperium freikämpfte. Damals habe ich in Sondersendungen die dramatische Entwicklung geschildert, die zum Ende der deutschen und auch der europäischen Teilung führte. Die Rolle, die Polen bei dieser epochalen Wendung der Geschichte spielte, hat mich sehr beeindruckt und diese Haltung ist bei mir geblieben. Mir war damals schon bewusst, dass das vereinte Europa in Weiterführung der Brandtschen Ostpolitik unbedingt Polen als inspirierendes, dynamisches Mitglied benötigte. Polen hatte in unserem Sender immer eine herausragende Rolle gespielt. Schon seit den 50er Jahren berichtete der legendäre Ludwig Zimmerer regelmäßig aus Warschau für den Hörfunk des Westdeutschen Rundfunks. 1971 kam das Fernsehen hinzu. Trotz der Einschränkungen, die den Journalisten damals vom kommunistischen Regime auferlegt wurden, haben unsere Korrespondenten intensiv über den Freiheitskampf der Solidarność-Bewegung berichtet. Auch heute unterhalten wir ein sehr starkes Studio mit exzellenten Korrespondenten in Warschau, der geschichtlichen und auch der künftigen Bedeutung Polens entsprechend. Da gestern die Frage gestellt wurde, ob ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk wünschenswert ist, gebe ich auch darauf jetzt eine Antwort. Diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine wichtige Einrichtung. Er muss allerdings unabhängig sein und seinen Programmauftrag erfüllen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat jedenfalls der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland außerordentlich gut getan. Nach diesem Bekenntnis drücke ich nun meine Hoffnung aus, meine Rolle bei diesen deutsch-polnischen Medientagen hinreichend legitimiert zu haben. Die ehrenvolle Aufgabe hat mir einen wertvollen Erkenntnisgewinn eingebracht. Durch die nominierten Beiträge, die ich ja auch im Internet sehen konnte, habe ich viel Neues über die jüngste Entwicklung Polens erfahren. Vom Wirtschaftswunder an der Weichsel, von den Erfolgen polnischer Unternehmen in Deutschland und zufriedenen deutschen Entrepreneuren in Polen. Eigentlich hätte ich davon früher wissen müssen, denn die Berichte waren ja zum Teil auch in den deutschen Medien erschienen. Aber es gehört zu den ständig wiederkehrenden Erfahrungen, dass es gute Nachrichten über erfreuliche Ereignisse und Entwicklungen in der Flut der Informationen aus aller Welt außerordentlich schwer haben, vom Publikum wahrgenommen zu werden. Abgesehen von der Tragödie des Flugzeugabsturzes bei Smolensk mit dem Präsidenten Kaczynski und seiner hochrangigen Delegation an Bord, hat Polen von der angloamerikanischen Zeitungsmaxime Good News are Bad News nicht profitieren können, was zu dem Umkehrschluss führt, dass sich Polen offensichtlich in einem guten, aber ruhigen Fahrwasser beharrlich vorwärts bewegt. Und zwar so ruhig, dass selbst der Besuch des amerikanischen Präsidenten Obama in Polen bei uns in Deutschland keine großen Wellen geschlagen hat. Auch sein sensationelles Blog-Interview, von dem gestern so lange die Rede war, ist uns dabei völlig entgangen. Nun gut, an diesem Tag hat Barcelona gegen Manchester United gespielt. Wir Deutschen haben so unsere eigene Art, Prioritäten zu setzen. Als langjähriger Korrespondent kann ich meinen Kolleginnen und Kollegen nachfühlen, wenn sie es bei ihren Heimatredaktionen schwer haben, Beiträge unterzubringen, weil ihr Berichtsgebiet nicht durch dramatische Ereignisse, schwere Missstände oder Skandale generelle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Umso mehr kommt es auf das journalistische Können, nicht zuletzt auf Einfallsreichtum an, gegen das freundliche, aber entschiedene Desinteresse in den Zentralen doch noch Berichte durchzusetzen. Diese Qualität habe ich in den nominierten Beiträgen deutscher und polnischer Kollegen mit professionellem Genuss entdeckt. Ich werde mich jetzt nicht aufschwingen, Einzelbewertungen vorzunehmen und damit der Jury nachträglich in die Parade zu fahren. Das unterlasse ich auch aus der Erkenntnis, dass es mir nicht gelingen würde, eine gerechte Rangfolge aufzustellen. Juroren müssen für diesen schwierigen Job nach Möglichkeit intensiv diskutierte Erfahrungen mitbringen, um einigermaßen fair zu urteilen. Natürlich kann dabei nicht schaden, wenn sie selbst das journalistische Fach, in welcher Form auch immer, überdurchschnittlich gut beherrschen. Doch auch aufgeklärte Konsumenten, die sich im Milieu bestens auskennen, können einer Jury den letzten Schliff für überzeugende Urteile geben. Na zdrowie. Vielleicht kann man mir hier auch noch schönen Grünberger Wein hinstellen. Das würde die Veranstaltung und diesen Auftritt für mich krönen. Diejenigen unter den Nominierten, die das Rennen nicht gemacht haben, sollten sich mit dem olympischen Motto trösten, dass Dabeisein das Wichtigste ist und Juryurteile auch nur Menschenwerk sind. Mit diesem Argument habe ich mich in meinem Berufsleben des Öfteren trösten müssen. Die in die Endauswahl gekommenen Beiträge zeugen durchweg von gekonntem Journalismus auf beiden Seiten der Oder. Was ich gelesen, gehört und gesehen habe, hat mich nie gelangweilt, sondern mir interessante, gelegentlich fesselnde und auch bewegende Einblicke in polnische und deutsche Lebens-, Gedanken- und Erfahrungswelten gebracht. Mit Erstaunen habe ich beispielsweise zur Kenntnis genommen, dass Politik aus der Gruft betrieben werden kann. Auch ich verehre Frédéric Chopin als einen großen Komponisten. Meine Begeisterung für ihn ist noch mehr gestiegen, als ich jetzt erfuhr, wie er den Nazis gewissermaßen postmortem zugesetzt hat. Wie unterschiedlich das Schicksal von Wanderarbeitern sein kann, habe ich mit Anteilnahme gelesen. Mir imponiert, wie sich polnische Firmen auf dem deutschen Markt durchsetzen. Hätte ich vorher wirklich nicht für möglich gehalten. Wie unterschiedlich Grunwald und Tannenberg von Polen und Deutschen gesehen werden, habe ich nun auch erfahren. Dass sich die polnische Wirtschaft zutraut, in absehbarer Zeit die gleiche Leistungskraft wie die deutsche zu erreichen, hat mich verblüfft. Eine aufregende Detektivgeschichte fand ich die Suche nach dem wahren deutsch-polnischen Elternpaar eines inzwischen 73-jährigen Mannes. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht alle nominierten Beiträge durchgehen, obwohl sie es alle verdient hätten. Aber diese Würdigung wird ja gleich bei der Preisverleihung geschehen. Als ehemaliger Radiodirektor genieße ich immer wieder, wenn über den Hörfunk gekonnt Geschichten erzählt werden, wie ein persönliches Warschau-Porträt oder ein Besuch in Nowa Huta. Da entstehen gleich die passenden Bilder im Kopf. Die Reise der beiden deutschen Fernsehstars durch Polen hat wieder einmal gezeigt, dass mit amüsanter Unterhaltung viel Information zu vermitteln ist. Bei allen Beiträgen bin ich ohne Ermüdung dran geblieben. So auch bei den Dokumentationen, die Warschaus Weg nach Westen, das wirtschaftliche Gefälle in Polen, einen mutigen Philosophen aus Ratibor oder die von polnischen Kollegen inspizierten, blühenden Landschaften in Ostdeutschland beschreiben. Aufgewühlt haben mich die Erzählungen der Mädchen von Auschwitz. Solche Beiträge gehören in den Schulunterricht. Die Aufzählung zeigt die eindrucksvolle Bandbreite der Themenpalette. Nicht herauskommt dabei die höchst unterschiedliche Machart, mit der sich die Autorinnen und Autoren den jeweiligen Sujets genähert und sie verarbeitet haben. Natürlich habe ich da einige Favoriten, die ich aber mit Rücksicht auf die gleich verkündeten Richtersprüche der Jury nicht nennen werde. Aufgefallen ist mir, dass alle Beiträge politisch korrekt sind. Sehr gepflegt, nie gepfeffert oder übermäßig gesalzen. An hässlichen Verhältnissen fehlt es sicher in beiden Staaten nicht. Aber wenn Rückstände angesprochen werden und wurden, dann geschah das in den von mir jedenfalls begutachteten Beiträgen in verständnisvoller, ja liebevoller Weise. Vielleicht hat die behutsame gegenseitige Behandlung mit den besonderen Verhältnissen zwischen Deutschen und Polen zu tun, habe ich mir gesagt. Wahrscheinlich liegt es aber eher an der Auswahl der Beiträge, dass ich ein so kultiviertes Bild gewonnen habe. Verrisse dürften es wohl schwer gehabt haben, ins Finale zu kommen. Ob dieses rücksichtsvolle Verhalten allgemein für deutsche und polnische Journalisten gilt, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe sicher die Elite der Beiträge in Augenschein genommen und die kann sich, wie ich finde, sehen, hören und lesen lassen. Dies ist eine erfreuliche Erkenntnis. Sie geht allerdings, was die Entwicklung in Europa angeht, gegen den Trend. Die Bedingungen für Journalismus haben sich in der Europäischen Union mehr und mehr verschlechtert. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Zeitungen haben es seit Jahren schwer, wirtschaftlich zu arbeiten. Der Trend hat sich durch das Hinzutreten des Internets mit drastischen Einbrüchen im Verkauf und Anzeigengeschäft zunehmend verschärft, was zu fortwährenden Ausdünnungen von Redaktionen, Aufgabe von Lokalredaktionen, Zusammenfassung unter einem Verlagsdach oder schlichtem Sterben von Zeitungen, manchmal auch von Traditionsblättern geführt hat und weiterführt. Von der Vielfalt früherer Jahre entfernen wir uns in Deutschland und in anderen Ländern mehr und mehr. Ausgedünnte Redaktionen können nur schwer den erforderlichen Qualitätsstandard halten, wenn Journalisten aus Zeitmangel nicht die gebotene Sorgfalt walten lassen können. Das gilt für Festangestellte wie für freie Mitarbeiter. Diese Misere setzt sich fort, wenn aus Kostengründen Ereignisse nicht mit eigenen Reportern abgedeckt werden können. Eine verlockende, aber zugleich auch fragwürdige Hilfe bietet das Netz. Statt vor Ort zu recherchieren, werden Informationen aus dem Internet geholt und zu eigenen Beiträgen gewissermaßen zusammengekocht. Leider ohne den warnenden Hinweis, alles ohne Gewähr. Der PC-Journalismus gewinnt mehr und mehr an Boden. Er bewegt sich in einem bunten Feld voller Früchte, nahrhafte und vergiftete. Zwischen den schönen Informationen stecken auch jede Menge als Nachrichten getarnte Botschaften von Lobbyisten. Botschaften, die von Journalisten unter Zeitdruck und ohne ausreichende Erfahrung leicht als stimmige, wichtige Informationen mitgenommen werden. Die Lobbyisten stecken überall. Das Netz ist ihr Biotop. Sie agieren für Firmen, Parteien, Regierungen und Kirchen. Nicht die Aufklärung der Bevölkerung haben sie im Auge, sondern die Interessen ihrer Auftraggeber. Selbst kriegführende Länder setzen PR-Agenturen ein, die im wahrsten Sinne des Wortes weit vom Schuss die Informationen über den Verlauf und die Ursachen eines Krieges unter die Journalisten bringen. Leider gehen viele Journalisten, die nicht über die entsprechende Erfahrung verfügen, diesen Informationen auf den Leim. Und diese Journalisten betreiben etwas, was fast genauso schlimm ist wie Zensur. Es ist Desinformation. Mit Billigjournalismus ist dagegen kein Ankommen. Dagegen hilft nur eins, und das ist journalistische Professionalität, und die kostet Geld. Gestern ist ja ausgiebig über dieses Thema diskutiert worden, mit einiger Skepsis. Ich bin da optimistischer. Der professionelle Journalist, der gründlich recherchiert, sachkundig die Tatbestände abwägt und seine Erkenntnis verständlich vermittelt, dieser Journalistentypus wird auch in Zukunft von den Konsumenten als Mittler gewünscht und auch gesucht. Angesichts der rapide wachsenden Informationsflut vielleicht noch mehr als heute. Es ist doch eine Mär, dass sich die User im Netz verlieren. Die meisten haben ihre festen Anlaufstellen, um sich ins Bild setzen zu lassen. 5 oder 10, mehr sind es bei den meisten Usern nicht, aber kaum mehr. Sie gehen dorthin, wo sie seriös und hochprofessionell bedient werden. Und deshalb bin ich ganz optimistisch, dass professioneller Journalismus auch in Zukunft außerordentlich gefragt sein wird. Das Internet ist eine wunderbare Erfindung. Es ist in der Tat ein demokratisches Instrument. Aber es wird nicht die klassischen Medien ersetzen, sondern ergänzen. Facebook, Twitter und Blogs bieten den Bürgern die Chance, sich einzubringen, unmittelbar. Wenn die Informationen, die sie verbreiten, sorgfältig genutzt werden, können Zeitungen von Blogs, Radio und Fernsehen, diese können von den Blogs außerordentlich profitieren. Blogs können auch Schlimmes verhindern, das habe ich selbst erfahren. Vor einem Jahr kamen bei der Love Parade in Duisburg 21 junge Menschen ums Leben. Keine Zeitung, kein Hörfunk oder keine Fernsehsendung hatte vorher darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung auch außerordentlich gefährlich werden könnte. Nur in einigen Blogs waren, wie sich später herausstellte, die Sicherheitsvorkehrungen außerordentlich scharf kritisiert worden. Kein Verantwortlicher, kein Journalist hatte davon Kenntnis genommen, ich leider auch nicht. Obwohl ich meine Karriere im Radio und Fernsehen gemacht habe, bin ich Zeitungsmann geblieben. Ein Leben ohne Zeitung kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb wünsche ich sehr, dass die Zeitungen ausreichend ertragreiche Finanzierungsmodelle für ihre Internetangebote finden. Ganz so hoffnungslos, wie es gestern klang, ist die Situation wohl nicht, wenn ich höre, dass der Spiegel und Springer in Deutschland offensichtlich dabei sind oder schon es getan haben, den richtigen Dreh zu finden. Nun droht den Medien im vereinten Europa nicht nur durch wirtschaftliche Zwänge Gefahr, sondern zunehmend durch politischen Druck. Nach dem Untergang des Sowjetimperiums hätte ich eine solche Entwicklung in Europa nicht für möglich gehalten. Ein besonderes Beispiel liefert dafür Ungarn, gegenwärtig mit der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union betraut. Das verantwortungsvolle Amt hat leider nicht zu verantwortungsbewusstem Verhalten geführt, was die Wahrung der Pressefreiheit angeht. Mit scheindemokratischen Mitteln, die nicht so schnell außer Kraft gesetzt werden können, nimmt die ungarische Regierungspartei die Medien in den Griff. Nun wird die Bevölkerung mit den Nachrichten versorgt, die den politisch Verantwortlichen genehm sind. Kritische Berichterstattung kann von nun an unangenehme rechtliche Konsequenzen haben. Aber auch wirtschaftlich können die Daumenschrauben ganz fest angesetzt werden, zum Beispiel durch Druck auf Anzeigenkunden. Und die Europäische Union? Erst war die Empörung groß. Aber dann ließen Kommission und Parlament nach ein paar kosmetischen Retuschen den Fall durchgehen. Die christdemokratische Mehrheit wollte ihren Parteifreunden in Ungarn nicht zu nahe treten. An schlechten Vorbildern hatte es vorher schon nicht gefehlt. Silvio Berlusconi und Nicolas Sarkozy betrachten die Medien als Instrumente zum Machterhalt. Der Italiener hat einen großen Teil der Medien bereits unter seine Kontrolle gebracht. Der Franzose betreibt über sein einflussreiches Netzwerk ungenierte Personalpolitik. Die Beispiele können schnell Schule machen, insbesondere in Ländern, die erst kürzlich Demokratie und Souveränität gewonnen haben. Die unabhängige Einrichtung Reporter ohne Grenzen stellt jedenfalls bei der Presse eine deutliche Abwärtsbewegung in der Europäischen Union fest, ausgelöst durch wachsenden staatlichen Einfluss auf die Medien. Mit öffentlicher Kritik, Androhung von Klagen, Druck, Quellenpreis zu geben und Abhörpraktiken wird Front gegen kritische Journalisten gemacht. Gottlob ist das nicht überall der Fall. Gelobt werden von Reporter ohne Grenzen Finnland, Island, Holland, Norwegen, Schweden und die Schweiz. Sie stehen in der Weltrangliste Pressefreiheit ganz vorne. Deutschland nimmt auf dem World Press Freedom Index 2010 den 17. Platz ein. Einigermaßen vertretbar. Wir hatten schließlich auch unsere Fälle von staatlicher bzw. politischer Einflussnahme mit dem Vorgehen gegen die Zeitschrift Cicero und der erfolgreichen Ablehnung eines ZDF-Chefredakteurs durch CDU-Gremienvertreter. Großbritannien und die USA bringen es nur auf die Plätze 19 und 20, etwas kläglich für die Mutterländer der Pressefreiheit. Polen ist immerhin im ersten Fünftel mit Platz 32 zu finden, mit Aussichten auf weiteren Aufstieg in der nächsten Weltrangliste. Das ist eine achtbare Position, wenn man bedenkt, dass viele EU-Staaten wie Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland deutlich dahinter liegen. Von ehemaligen Partnern im Ostblock wie Ukraine, Weißrussland und Russland gar nicht zu reden. Sie rangieren in Sachen Pressefreiheit um 100 und mehr Plätze am untersten Ende der Skala. Polen hat gegenüber diesen Ländern nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit auf seiner Seite. Schon die Verfassung von 1791 spricht in Kapitel 5 der Bürgerfreiheit das Wort. In der Märzverfassung von 1921 heißt es in Artikel 105 sehr eindeutig, die Freiheit der Presse wird gewährleistet. Eine Zensur oder ein Konzessionssystem für die Herausgabe von Druckschriften darf nicht eingeführt werden. Die jetzige Verfassung verbietet vorbeugende Zensur der Medien gesellschaftlicher Kommunikation. Auf dem Papier sieht das extrem gut aus. Ob die Theorie der Praxis entspricht, vermag ich nicht beurteilen. Vor 4-5 Jahren war ich hier als Präsident der Europäischen Rundfunkunion in den SEM eingeladen. Ich wurde sehr höflich behandelt, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es der öffentlich-rechtliche Rundfunk ziemlich schwer hatte, der Parteinahme oder der Parteipolitik zu entgehen. Das hat sich hoffentlich sehr geändert, andernfalls wäre das ein schlechter Dienst am Volk. Im Übrigen hoffe ich, dass Polen in seiner nun demnächst anzutretenden Ratspräsidentschaft der Europäischen Union ein vorbildliches Beispiel als Hort der Pressefreiheit setzen wird. Vergleicht man die Rechtsordnung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union fallen erhebliche Unterschiede auf. Es gibt Mitgliedstaaten, die wie Deutschland eine geschriebene Verfassung haben, in der die Pressefreiheit garantiert und durch eine Verfassungsgerichtsbarkeit im Einzelnen ausgeformt wird. Dann gibt es Mitgliedstaaten mit Verfassung, aber ohne Verfassungsgerichtbarkeit. Dem steht die französische Verfassung gegenüber, die zwar die Meinungsfreiheit gewährleistet, eine gesonderte Garantie der Medienfreiheit und ihrer Herausstellung, aber nicht. Allerdings hat das oberste Gericht Frankreichs, der Conseil Constitutionnel, auch diese Fragen in den Verfassungsrang gehoben und die grundlegende Bedeutung für ein demokratisches Gemeinwesen unterstrichen. Schließlich gibt es Staaten wie das Vereinigte Königreich, die überhaupt keine geschriebene Verfassung kennen. Die Unterschiede setzen sich im einfachen Recht fort, ohne dass ich hierauf weiter eingehen möchte. Für den ganzen EU-Raum, wenn er denn eine Union sein soll, muss aber gelten, was einmal der französische Informationsminister Louis Ternoir gesagt hat. Die Presse muss schreiben können, was sie will, damit gewisse Leute nicht tun können, was sie wollen. Leider gilt das für Ungarn, den gegenwärtigen Ratspräsidenten und andere renommierte Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht. Innerhalb der EU sollte darauf geachtet werden, dass diese Tendenz nicht weiter an Boden gewinnt. Danke für den Beifall. Das gibt mir die Möglichkeit, mich ein bisschen trocken zu legen. Ich bin ein bisschen aufgeheizt durch die Sonne von Grünberg, der Spaziergang, aber durch diese Stadt hat sich außerordentlich gelohnt. Die Gemeinschaft befindet sich seit geraumer Zeit in einer prekären Situation. Einerseits stecken einige Mitgliedstaaten wie Irland, Griechenland und Portugal in größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Weiteren geht es nicht viel besser, was das ganze Unternehmen Europäische Union in eine steile Abwärtsspirale zu reißen droht. Andererseits nimmt die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger für die EU in einigen Ländern bedenklich ab. Deutschland ist davon nicht ausgenommen. Antieuropäische Gruppierungen wie in Frankreich, Holland und Finnland landen bei Wahlen beachtliche Gewinne. Noch bedenklicher ist, dass innerhalb von großen Volksparteien das Vereinigte Europa stark an Zugkraft verliert. Wie will man diese große Idee überzeugend unter die Leute bringen, wenn nicht über eine vitale Presse, die ihre Glaubwürdigkeit vor allem aus der Fähigkeit und Bereitschaft zieht, Fehlentwicklungen und die Rolle von führenden Persönlichkeiten auch kritisch zu beleuchten. Aus dem Europäischen Parlament wie auch aus der Kommission ist immer wieder zu hören, wie wichtig die Medien sind. Aber es wird zu wenig Einfluss auf die Mitgliedstaaten genommen, die Unabhängigkeit und Wirtschaftlichkeit von Presse, Rundfunk und Fernsehen zu sichern. Das kann sich bitter rächen. Wir haben es offensichtlich noch nicht richtig wahrgenommen. So robust, dass sie jede Krise abschüttelt, ist die Europäische Union noch nicht. Mit Besorgnis sehe ich, wie die Gemeinschaft durch die Finanzkrisen und immer wieder aufkommende nationalistische Egoismen ausgelaugt wird. In mir wächst die Ahnung, dass uns ein weiterer großer Schlag, ein weiterer Big Bang ereilen kann, wie bei der weltweiten Finanzkrise vor 3 Jahren. Und die Presse wieder davon überrascht werden konnte. Gut, es wird über die verschiedenen Rettungsaktionen berichtet, aber nicht mit der gebotenen Intensität, wie es der Ernst der Lage gebietet. Europa ist nicht nur bei den Bürgern in vielen Ländern, sondern auch bei den Medien nicht richtig angekommen. Brüssel ist zwar überschwemmt von Lobbyisten, aber nicht von Journalisten. Dabei gibt es von dort viel zu berichten, auch, das muss ich zugeben, jede Menge Skurriles. Kein Wunder bei einer so komplexen Einrichtung wie der EU. Sie ist ein schwieriges Geschäft, wie wir vorhin in der letzten Diskussionsrunde sehr klar gehört haben. Aber das vereinte Europa bringt zwar oft unter Schmerzen und in quälenden Prozessen auch viel Positives zustande, von dem insbesondere Deutschland profitiert, aber auch sicher Polen. Doch wenn Heimatredaktionen kein Interesse daran zeigen und keine eigenen Korrespondenten in Brüssel vor Ort sind, dann erfahren die Bürgerinnen und Bürger davon wenig. Das allein ist schon beklagenswert. Aber wenn sich Journalisten leichtfertig als Verstärker von Politikern hergeben, die eigenes Versagen der Europäischen Union anhängen, dann wird es auf die Dauer prekär. Europäisches Bewusstsein, wie man es gerne haben möchte, wird sich so nicht einstellen. Sie merken, mich ärgert, wie mit dem vereinten Europa Schlitten gefahren wird, als sei es die Wurzeln allen gegenwärtigen Übels. In dieser Hinsicht leistet die Presse zu wenig Aufklärungsarbeit. Verfolgen Sie mal die Berichte in den nationalen Medien über europäische Veranstaltungen, wie zum Beispiel Gipfeltreffen. Sie bekommen das Gefühl, Beobachter von ganz unterschiedlichen Beerdigungen zu sein. Wir Journalisten kriegen einfach die nationale Brille nicht vom Kopf. Immer beherrschen unsere Politiker das geschehen. Immer setzen unsere Politiker unseren nationalen Standpunkt durch, während die Politiker anderer Staaten unhaltbare Positionen vertreten. Das ganze Bild kommt so ganz gewiss nicht zustande. Mich bringt diese geschichtslose Einstellung deshalb in Rage, weil ich die Bilder ganz anderer Zeiten, die aber noch gar nicht so weit zurückliegen, im Kopf habe. Wenn ich damals als Moskau-Korrespondent mit dem Auto durch das geteilte Deutschland und die Volksrepublik Polen in die Sowjetunion fuhr, erlebte ich quälende Grenzübergänge, erbärmliche Straßenverhältnisse, Tristesse auf der ganzen Strecke hinter dem Eisernen Vorhang, dafür reichlich Geheimdienst auf den Fersen. Heute sind für mich, wie es auch vorhin Robert Leicht geschildert hat, Grenzübergänge nach Polen außerordentlich wundersame Erfahrungen. Deshalb beunruhigen mich Ankündigungen wie jetzt von Dänemark, das Schengen-Abkommen nun einschränken zu wollen. Und um wieder nun in ein etwas optimistisches Fahrwasser zu geraten, möchte ich noch einmal das hohe Lied auf das Internet singen. Heute Morgen bin ich darin durch das ZDF, ich komme ja von der ARD, aber wir sind ja auch zur Fairness verpflichtet. Heute Morgen bin ich darin durch das ZDF-Morgenmagazin bestätigt worden. Die Sendung zeigte, wie über das Netz demokratische Aktionen landesweit, europaweit und weltweit blitzschnell zu organisieren sind.